Die Welt blickt gebannt auf den Nahen Osten. Die USA und Israel haben großflächige Luftangriffe auf den Iran gestartet, bei denen auch hochrangige Führungspersönlichkeiten getötet wurden. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen, während die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für den globalen Ölmarkt, nur noch von wenigen Tankern passiert wird. Die wirtschaftlichen Folgen dieses Konflikts könnten weitreichend sein. Wie groß ist die Gefahr für den globalen Ölmarkt? Welche Szenarien sind denkbar und wie wahrscheinlich sind sie? Und was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für Anlegerinnen und Anleger? Wir sprechen drüber in dieser Sonderfolge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 2. März 2026 und mir gegenüber sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Abend, Ulrich.
Ja, hallo, nach einem turbulenten Tag schon.
Ja, genau. Wir schauen schon so langsam Richtung Feierabend und haben uns gedacht, wir setzen uns doch nochmal zusammen und fassen nochmal die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit zusammen. Am Wochenende gab es einen Angriff auf den Iran, konzertierte Aktion von USA und Israel. Der Iran hat geantwortet mit entsprechenden Gegenangriffen Vergeltungsangriffen in jede Richtung, auch an die anderen Golfstaaten zum Teil. Und die Märkte haben natürlich entsprechend reagiert. Wir wollen mal so ein bisschen draufschauen auf die Situation und vielleicht mal ein bisschen einordnen, schauen, was hat sich denn da genau zugetragen und vor allem, was sind denn die Auswirkungen? Und da würde ich mal ganz gern mit der aktuellen Lage beginnen. Also diese Luftangriffe, die wir aktuell gesehen haben von den USA und von Israel. Wie beeinflusst das denn die Stabilität im Nahen Osten und vor allem die allerwichtigste aller Fragen? Denn das Schmiermittel der globalen Weltwirtschaft ist ja nach wie vor das Öl. Wie beeinflusst es denn den Ölmarkt? Denn der ist ja im Iran doch sehr stark verhaftet auch.
Ja, zum ersten Teil von deiner Frage, die Stabilität im Nahen Osten, also alles, was politische und auch gerade militärische Entwicklungen angeht, ist natürlich derartig komplex, dass es sehr schwer ist, hier Prognosen zu machen, erst recht nicht über die Wirkungen dieses Krieges, wenn er denn dann mal vorbei ist. Der globale Ölmarkt ist das Scharnier zur Weltwirtschaft, wie du das auch gerade gesagt hast. Also alle Risiken für die weltwirtschaftliche Entwicklung und damit eben dann auch die Kapitalmärkte gehen von der Energieversorgung aus, weil die Region eben so wesentlich ist. Und da ist eben das Risikoszenario, dass in Abwehr und in Vergeltungsaktionen der Iran eben in der Lage ist, die örtliche Infrastruktur zum Fördern von Erdöl in den umliegenden Ländern systematisch zu zerstören, große Schäden anzurichten. Allein schon die Bilder von mehreren großen Anlagen, die brennen würden, wären ein Schock für viele auch Anleger, internationale Beobachter. Also das eine ist die Infrastruktur und das andere ist der Transportweg. Das heißt also die Sperrung des Weges aus dem Golf raus durch die Straße von Hormuz. Das sind die beiden Risiken, die weltwirtschaftlich daran hängen.
Die Straße von Hormuz, du hast ja eben schon erwähnt, 20% des globalen Ölhandels laufen über diesen Seeweg alleine. Ganz wichtige Abnehmer sind unter anderem auch China beispielsweise. Nicht nur Erdöl, sondern auch Gas wird dort entlang transportiert. Wie wichtig ist denn diese Handelsroute insgesamt jetzt tatsächlich? Und wie gefährdet ist sie denn durch die aktuellen Spannungen, vielleicht auch längerfristig dann?
Naja, also die Ankündigung am Wochenende war aus dem Iran war, dass die Straße gesperrt ist. Das ist faktisch nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass es physische Sperren gibt, aber die Gefahr ist natürlich für durchfahrende Schiffe größer, weil sie sich der Gefahr aussetzen, eben getroffen zu werden von Raketen. Ein Schiff ist ja auch getroffen worden. Und das ist für eine Schifffahrtsgesellschaft, für einen Reeder, ganz anderes Risikokalkül, ob man diese Risiken eben eingeht oder nicht. Das hat auch mit Versicherungsfragen zu tun, ob solche Passagen dann noch überhaupt versichert wären. Insofern ist die Anzahl der Schiffe, die gegenwärtig tatsächlich die Passage da durchfahren, deutlich gesunken. Sie ist nicht bei null, aber sie ist eben sehr stark gesunken. Das Negativszenario würde dann einsetzen, wenn es wirklich effektiv, das heißt also vollständig gelingt, diese Straße zu sperren und das dann eben für mehrere Monate. Das wäre ein Szenario, was dann auch schwierig ausgleichbar wäre durch andere Transportrouten, andere Produzenten. Die OPEC hat ja bereits angekündigt, ihre eigenen Produktionen zu erhöhen. Einiges geht auch durch Pipelines aus der Golfregion raus. Aber diese Minderversorgung würde man wohl schwierig ausgleichen, sodass der Ölpreis eben dann deutlich erhöht ist und dann auch vor allen Dingen bleibt. Denn alle Rechnungen, was ein hoher Ölpreis anrichten kann, er kann das Wachstum weltweit vermindern und die Inflation weltweit vorübergehend nach oben bringen. Alle diese Rechnungen setzen erst dann ein, wenn tatsächlich der Ölpreis über eine ganze Reihe von Wochen, das sind also 6 bis 8 Wochen, wo dann anfangen, die Effekte sich in den Zahlen zu zeigen, wenn das tatsächlich der Fall ist. Also es müsste dann eine Sperrung, komplette Sperrung der Straße von Hormuz in den kommenden Wochen einsetzen. Und die Marktteilnehmer gehen zurzeit nicht davon aus, dass das gelingt. Bei diesen großen beiden Risiken, Zerstörung von Infrastruktur und Sperrung von Transportwegen, hat man bislang zumindest in den ersten 2, jetzt sind es 3 Tage der Angriffe, eben gemerkt und die Erfahrung gemacht, dass der Iran zu großflächigen Aktionen nicht in der Lage ist. Es gibt Vergeltungsangriffe aus dem Iran in der ganzen Region. Wir haben die Bilder gesehen, ob es Häuser in Dubai sind, ob es der Flughafen ist, ob es Militärbasen sind. Es gibt diese Angriffe, aber sie erscheinen doch sehr sporadisch und unsystematisch. Und auch bei der Sperrung der Transportwege ist eben die Frage, wie stark kann das tatsächlich vom Iran durchgesetzt werden? Insbesondere, wenn ja das Ziel der Israelis und der Amerikaner in noch weiteren Angriffen darin besteht, eben die Fähigkeit des Irans, Raketen überhaupt zu verschießen, eben gegen Null gebracht werden soll. Das sind die Beobachtungen, die man bisher gemacht hat. Und sollte sich das so fortsetzen, würde das auch bedeuten, dass der Konflikt eben zeitlich und auch regional beschränkt bleibt. Das ist das Hauptszenario, mit dem die Marktteilnehmer gegenwärtig in die Zukunft schauen. Und das ist auch der Grund für die am Ende dann ja moderaten Marktreaktionen bisher.
Du hast eben schon Szenario gesagt. Ihr rechnet ja auch immer in Szenarien. Welches sind denn die Szenarien, mit denen ihr aktuell ja rechnet? Welche Entwicklung seht ihr? Seht ihr eine größere Eskalation oder sagt ihr, nee, das bleibt erstmal ein recht regionaler Konflikt?
Nein, auch wir schätzen, ich sage auch wir, weil es tatsächlich ein sehr großer Konsens ist bei den Marktbeobachtern, mit diesem Szenario eines, ich habe es gerade so bezeichnet, regional und zeitlich begrenzten Angriffs, der insbesondere ein Ziel eben auch erreichen wird, nämlich die Herabsetzung der militärischen Fähigkeiten im Iran. Das Thema Regimewechsel und eben auch in der Tat die Anschläge und die Ermordung von einem großen Teil der Führungsriege im Iran kann natürlich im Iran tatsächlich Folgen haben, aber ich glaube, das ist sehr schwierig, überhaupt von außen zu sagen, was sich dort auch dann mittel- und langfristig entwickelt. Nein, die grundsätzlichen Ziele gehen erstmal jetzt darin, die militärischen Kapazitäten zu treffen. Und das ist in diesem Hauptszenario dann nach spätestens wenigen Wochen dann auch der Fall. Du fragst dann nach den Risiken, die dann verbleiben, das Risikoszenario, was wir mit einer subjektiven Wahrscheinlichkeit von 10% versehen würden. Naja, dass es eben Ausweitungen gibt in Länge und auch Dimension des Krieges. Es kann zum einen sein, dass bisher nicht vermutete, ungeahnte Kapazitäten auf iranischer Seite, militärische Kapazitäten eben noch auftauchen. Es kann ja sein, dass die militärische Führungsebene sich erst wieder neu finden muss, um dann weitere Aktionen durchführen zu können. Also das ist sicherlich noch ein Risiko, weitere Angriffe des Irans. oder eben auch Entscheidungen, die völlig überraschend sind. Ist manchmal schwierig, sich das vorzustellen, aber sollten tatsächlich Bodentruppen eingesetzt werden, dann kommt der Konflikt ja in eine Länge hinein, die man dann nicht mehr als kurzfristig begrenzt ansehen kann und mit ganz anderen Dimensionen. Also das sind natürlich Entwicklungen, die kann man jetzt nicht ausschließen. Und deswegen bei aller Gefasstheit, mit der die Märkte bisher reagiert haben, sind die Marktteilnehmer doch selbstverständlich ganz erhöht aufmerksam, jeden Tag jetzt, um diese Entwicklungen zu beobachten und abzuschätzen, was passt ins Szenario und was nicht.
Du hast eben schon die Kapitalmärkte erwähnt. Die haben bereits reagiert natürlich auf die aktuelle Situation. Der DAX stand etwas über 2% im Minus heute im Laufe des Tages. Auch andere Märkte sind natürlich negativ gestartet aufgrund der Unsicherheiten. Aber es war doch insbesondere wahrscheinlich der Ölpreis, der dann da sich auch wiederum niederschlägt. Denn immerhin fast 10% ging der nach oben. Das ist ja eine Entwicklung, die man sonst eher nicht so hat, dass ein Ölpreis so schnell nach oben schießt, sondern normalerweise sind das ja recht moderate Bewegungen. Ist das jetzt tatsächlich nur der Ölpreis oder sind mehr Unsicherheiten noch drin im Markt, die wir da sehen?
Nein, es ist dieses Scharnier, weil dieser Ölpreis natürlich das Potenzial hat, andere Variablen, die für die Märkte ganz wichtig sind, also wie gesagt, Wachstum und Inflation, zu beeinflussen, und das ist dann für die breiten Marktsegmente schon relevant. Du sagst 10% Ölpreisanstieg, 15%. Ja, du hast recht, das ist in der Vergangenheit zwar schon vorgekommen, aber eben nur in solchen Krisensituationen. Das sind entweder Embargos, die dann auf einmal verkündet worden sind von der OPEC beispielsweise, oder eben andere militärische Situationen. Das ist schon eine typische Krisenlage, wobei der Ölpreisanstieg ja eigentlich noch deutlicher ist, denn bereits vor dem Beginn der Luftangriffe am frühen Samstagmorgen ist der Ölpreis ja in den Tagen davor schon deutlich gestiegen. Wir kamen ja von Werten in den 60ern US-Dollar pro Barrel und waren bereits jetzt vor dem Samstag bei über 70 Dollar ja angekommen. Und darauf sind jetzt nochmal die 80 dazugekommen oder der Schritt auf 80. Um dann mal die Dimensionen aufzuzeigen, wenn es also noch weitergeht, also wenn wir den Ölpreis, die magische Grenze von 100 Dollar pro Barrel erreichen sollten, dann geht man davon aus, dass das Wachstum beispielsweise für Europa durchaus in diesem Jahr um 2-3 Zehntel geringer ausfällt, und auch die Inflation fällt einige Zehntel höher aus dann. Das sind so die Dimensionen. Aber man darf das jetzt nicht zu einfach interpretieren, so nach dem Motto 100 Dollar pro Barrel erreicht, jetzt haben wir weniger Wachstum. Das sind Überlegungen und Berechnungen für eine Welt, in der der Ölpreis eben das ganze nächste Jahr über bei 100 liegt und nicht eben bei 60 oder 70. Das ist die Region, mit der wir bisher rechnen für unsere Prognosen. Das ist allerdings wirklich eine ganz andere Welt. Da haben wir dann in dieser Welt eine dauerhafte Verknappung des Angebots. Und da muss ja dann schon einiges passieren. Das muss also nochmal sehr stark eskalieren, ehe wir in diese Dimensionen herankommen, und dann sind wir sicherlich bei Einschränkungen von Wachstum und Geldwertstabilität, aber auch noch nicht so stark, dass wir jetzt von einem Einbruch der Weltwirtschaft sprechen würden. Also man sieht, es ist Sand im Getriebe, ganz deutlich. Wenn diese Zustände hoher Ölpreis lange anhalten, dazu muss aber dazu noch etwas dazukommen, also ein bisschen stärker noch der Preis jetzt steigen, und es muss weiter lange anhalten.
Ja, aber es zeigt mir, du hast so ein bisschen recht gehabt mit deiner Einschätzung am Anfang des Jahres. Wir reden über ein Jahr der Geopolitik, also Geoeconomics sozusagen. Und auch dieses Ereignis zeigt es ja wieder, Geopolitik beeinflusst dieses Jahr die Märkte stärker als andere wirtschaftliche Ereignisse. Denn die Märkte sind ja für das, was jetzt passiert ist, ja immer noch vergleichsweise, du hast es vorhin auch gesagt, moderat gewesen. Es war jetzt kein großes Beben, was wir erlebt haben. Alle waren erstmal vorsichtig und sind nicht panisch aus den Märkten geflohen. Das hätte ja auch noch passieren können.
Ja, wir haben in anderen Marktsegmenten auch keine Panikbewegungen gesehen. Es ist eine typische Situation, dass Anleger in die sicheren Anlagehäfen fliehen. Ein sicherer Anlagehafen sind dann beispielsweise die Bundesanleihen hier in Deutschland. Die haben auch leicht zugelegt im Kurs. Das heißt also, gab es tatsächlich ein bisschen Strömungen hinein. Aber schon bei den US Treasuries, die ja noch stärker diese Funktion haben, ist das wenig zu sehen. Der Goldpreis hat stark zugelegt, der hat sehr normal reagiert in solchen Situationen und der ist auch der beste Indikator für das, was du gerade ansprichst, diese geopolitische Welt, die eben schwieriger zu kalkulieren ist. Das ist auch der Grund, warum wir auch glauben, dass der Goldpreis eben weiter unterstützt wird. Übrigens Bitcoin eben genau die Gegenrichtung, also es ist eben kein Risikoschutzmechanismus, das ist auch jetzt in dieser Episode wieder klar. Aber auch alle Marktsegmente haben jetzt relativ normal reagiert. Der Dollar ist ein bisschen stärker geworden, ohne dass man da von großen Marktverwerfungen sprechen kann. Und für Anlegerinnen, für Anleger gilt bei dem jetzigen Stand der Entwicklung ganz klassisch das, was für Regionalkonflikte gilt. Sie gehen vorüber, die Marktbewegungen bilden sich wieder zurück. Auf diesem Weg dahin gibt es Risiken, die muss man eben täglich betrachten. Risiko bedeutet, dass Dinge passieren können, ganz plötzlich, die die Lage eben kurzfristig sehr verändern, damit auch Kurse sehr kurzfristig verändern. Und vor dem Hintergrund verbietet es sich in solchen Situationen oder ist sehr riskant, wenn man beispielsweise dann Einzelwetten eingeht auf enge Marktsegmente, auf einzelne Unternehmen, selbst auf den Goldpreis. Also mit dieser Situation zu versuchen zu spekulieren, weil man da sehr, sehr oft nicht hinterherkommt gegenüber der großen, großen, komplexen Wirklichkeit. Und vor dem Hintergrund sollte man sich das Portfolio anschauen. Und wenn es allzu stark reagiert auf diese Entwicklung, dann die Schlussfolgerung ziehen, dass man nicht ausreichend diversifiziert, das heißt also gestreut ist, denn das ist nach wie vor die einzige Möglichkeit, wie man solche regionalen Themen abfedern kann. Und ansonsten gibt es jetzt keinen Grund, jetzt deswegen taktisch, das heißt kurzfristig oder gar strategisch, also seine Art zu sparen, umzustellen. Ja, das ist eben ein Teil dieser neuen Welt, obwohl wir regionale Konflikte und insbesondere den Ostkonflikt ja über die Jahrzehnte zurückkennen. Das ist ja das tragische Schicksal dieser Region. Aber es wird eventuell eben auch an anderen Stellen der Welt häufiger passieren, dass wir über solche Szenarien reden. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass Dinge auch mal nicht eingedämmt bleiben, sondern eventuell tatsächlich eskalieren, wie man das nur aus einem Risikoszenario bekommt. Und das ist natürlich im Vergleich zu früher keine ermutigende Perspektive. Aber wir können nicht daran vorbeigucken, dass eben die Mächtigen der Welt dieses neue Zeitalter ausgerufen haben. Und wir müssen in Europa gerade uns systematisch überlegen, wie verhalten wir uns in dieser Welt.
Und all das besprechen wir dann hoffentlich nicht in einer weiteren Sonderfolge, sondern in der nächsten regulären Folge. Die ist dann nächste Woche dran. Ulrich, vielen Dank für deine Einschätzung hier an der Stelle und an die Einschätzung deiner zahlreichen Kollegen, die ja heute auch im Hintergrund natürlich rumgewuselt haben und Informationen zusammengetragen haben, analysiert haben, gerechnet haben, geschrieben haben. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab. Ihr wart, glaube ich, heute Morgen schon mit einer Einschätzung draußen. Also wir haben das jetzt hier nochmal als Audio zusammengefasst eigentlich nur, aber wirklich sehr gut, dass du hier so schnell auch zur Stelle warst und uns da informieren konntest.
Natürlich, da gehen immer die Diskussionen, die wir am Tag gehabt haben, von allen Experten bei uns, bei den Volkswirten, aber natürlich auch von den Kollegen an den Märkten mit ein. Und nach so einer Diskussion hat man dann nochmal wirklich ein paar Aspekte abgewogen und auch bewertet, wenn eben viele Meinungen am Tisch sitzen.
Ja, an der Stelle also nochmal vielen Dank. Sollte sich in der Zwischenzeit noch was ergeben, sind wir natürlich dann wieder da mit einer kleinen Sondereinschätzung, mit einer kurzen Sonderfolge. Aber ansonsten hören wir uns dann ganz regulär hoffentlich nächste Woche wieder. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.